Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Wir sprechen in dieser Stunde über die allerletzte Folge der längsten Fernsehserie des deutschen Fernsehens und schauen, was für digitale und virtuelle Strategien sich abseits des Corona-geschuldeten Booms am Theater entwickeln. Uwe Timm war der Posterboy der 68er. Der Schriftsteller wird am Montag 80. Wir grüßen vorab. In Krakau ist heute der Komponist Krzysztof Penderecki gestorben. Er genoss international höchstes Ansehen. Großes Aufsehen erregte er, als er 1959 beim Warschauer Wettbewerb junger polnischer Komponisten drei Stücke anonym einreichte und diese drei Preise gewann. Im Jahr darauf wurde Pendereckis Orchesterwerk Anaklasis in Deutschland uraufgeführt. Der Komponist hatte von da an einen festen Platz in der neuen Musik und blieb doch sehr wandelbar, der Avantgarde nicht ergeben. Krzysztof Penderecki war zeitlebens daran interessiert, neue Wege zu gehen.
Wenn man wirklich etwas Neues schreibt, dann ist man allein. Man braucht auch nicht Leute, die das bewundern oder kritisieren, nein. Ein schöpferischer Mensch ist das ganze Leben allein.
Krzysztof Penderecki hatte Familie und viele Freunde. Die Geigerin Anne-Sophie Mutter gehörte seit mehr als drei Jahrzehnten dazu. Am Nachmittag habe ich mit ihr gesprochen und sie zuallererst gefragt, wie sie und Krzysztof Penderecki sich kennengelernt haben.
Wir haben uns durch Paul Sacher, den großen Mäzenen, kennengelernt, in dessen Haus in Basel Riem, Boulez, dann auch große bildende Künstler wie Jean Tinguely beispielsweise ein- und ausging. Dutilleux habe ich dort kennengelernt und eben auch Krzysztof Penderecki. Aber wirklich eindrucksvoll begann unsere Freundschaft, kann ich schon sagen, in 1984, als er einen Teil seines polnischen Requiems in Stuttgart uraufführte. Und das war für mich auch der Beginn einer völlig neuen Zeitrechnung, was meine musikalische Rezeption angeht und letzten Endes natürlich auch das Öffnen eines neuen Kapitels in meinem Leben. Es war die polnische Musik überhaupt, die mein Leben als Musiker ganz entscheidend geprägt hat. Lutosławski, dessen Cień tu ich 86 uraufführte, Penderecki, den ich 84 kennenlernte und Penderecki, der dann auch 1995 sein zweites Schillingkonzert mir schrieb und widmete. Und von dem Moment an begann ich ganz tief in diesen Kosmos einzutauchen und der große Meister hat mir insgesamt dann auch vier Werke geschrieben und gewidmet. Sollte, so hatten wir alle gehofft, noch ein Concerto Grosso hinzufügen, aber ich glaube, dazu kam er leider nicht mehr.
Wann, Frau Mutter, wird aus einer Künstlerfreundschaft ein privates, freundschaftliches Verhältnis? Was hat sie für den Menschen Krzysztof Penderecki eingenommen?
Krzysztof Penderecki war ein sehr privater, eher zurückgezogen lebender Mensch, auch wenn er einen sehr extrovertierten Eindruck hinterließ. Ich glaube, das täuschte. Ich würde auch nicht sagen, dass wir privat wirklich befreundet waren. Ich habe immer große Probleme, einem Genius nahe kommen zu wollen, zu dürfen. Ich glaube, unsere Verbindung war tief in seiner Musik verwurzelt und in dem, was ich als Interpret versucht habe zu erspüren und an ihn zurückzugeben an Herzblut und allerinnerster seelischer Schwingungen. Ich habe an ihm besonders die Gespräche über Natur und über Musikerkollegen geschätzt. Seine Liebe zu Bäumen ist uns ja allen bekannt. Und diese Naturverbundenheit, diese Bewunderung für die Schöpfung ist etwas, was man ja auch gerade in seinen sakralen Werken immer wieder findet und was seiner Musik auch diese unglaubliche Öffnung nach oben in eine bessere Dimension, was diese Musik so auszeichnet.
Diesen Park, den hat er vor vielen Jahren angelegt mit über 1700 Arten, mehr als 100.000 Bäume wurden gepflanzt.
Ja. Was? Über 100.000? Wirklich?
Ja. Okay. Kennen Sie diesen Park?
Ja, ich kenne den Park. Ich habe natürlich die Bäume nicht einzeln gezählt. Ich glaube, ich bin auch nie ganz durch den Park durchgelaufen. Da hätte man sehr wahrscheinlich wirklich Tage gebraucht. Dieser Park befindet sich ja in Luslawice außerhalb von Krakau, wo sich eben auch das europäische Kulturzentrum Krzysztof Penderecki befindet mit einem ganz, ganz wunderbaren Konzertsaal auch. Also was Penderecki dann auch für eine junge Generation hinterlassen hat, die dort Studienräume findet. Das ist ja eine Begegnungsstätte für Musiker aus ganz Europa, aus der ganzen Welt. Wirklich ein singuläres Projekt, das seine Frau natürlich ganz, ganz stark auch vorangetrieben hat, wie sie überhaupt als Stütze in Krzysztof Pendereckis Leben nicht hoch genug bewundert und bedankt werden kann. Denn sie hat ihm dieses reiche Leben als Komponist ja auch wirklich mit möglich gemacht, indem sie ihm den Rücken völlig frei hielt und alles organisatorisch Lästige für ihn in die Wege leitete. Ich werde nie vergessen, wie wir 2018 dann in China unterwegs waren, anlässlich seines 85. Geburtstages, mit welchem Werf und welcher Leidenschaft ein junges, vielleicht noch nicht ganz so wahnsinnig gebildetes chinesisches Publikum als den neuzeitlichen Beethoven feierte. Das war schon besonders berührend.
Penderecki war ja auch ein Lehrender. Er hat an der Essener Volkfangschule, an der amerikanischen Elite-Universität Yale das Kompositionsfach unterrichtet. In Krakau hat er die Musikhochschule geleitet. Sie, Frau Mutter, haben eine eigene Stiftung gegründet und sind jungen Instrumentalisten auf der Spur. War das auch ein gemeinsames Band zwischen Ihnen, das Interesse an jungen Talenten und der Wunsch zu fördern?
Ohne Frage. Interessant, dass Sie das erwähnen. Das hat mich natürlich an ihm auch fasziniert, weil es gibt nicht viele Musiker, nicht viele Komponisten, die auch der jungen Generation so zugewandt sind. Einige meiner jungen Stipendiaten durften ihn auch kennenlernen, durften auch mit ihm arbeiten, gerade auch an dem Flink-Konzert. Ich denke da an die junge koreanische Geigerin Yeon Choi. Er hat ja auch für meine Stiftung, für den Freundeskreis der Anne-Sophie-Mutter-Stiftung komponiert, nämlich das Duo Concertant für unseren genialisch begabten Kontrabassisten Roman Patkolo, und hat sich damit natürlich auch in die Annalen unserer Stiftungsarbeit eingeschrieben. Und er war immer offene. Einer seiner Lieblingsgeigerinnen polnischer Abstammung, Agata Szymczajska, ist von ihm gefördert und letzten Endes dann auch Mitglied von Mutters Virtuosi geworden. Also es gab gerade über diese junge Generation eine ganz, ganz starke Verbindung zu Penderecki, dem Komponisten, als auch Penderecki, dem Förderer und dem Dirigenten.
Er hat sich schwer getan, Kompositionen abzuschließen, weil er einfach immer weiter daran feilen wollte. Für die Musiker, die seine Werke uraufführen sollten und wollten, war das vermutlich ziemlich anstrengend. Aber es ist ja auch schön, so ein Perfektionismus.
Ja, er war aber auch dann ein Musiker, der, was ich besonders inspirierend fand für uns Interpreten, die wir ja immer sehr unsicher sind, und das ist auch gut so, wenn wir eben ein Werk aus der Taufe heben und es sozusagen dem Schöpfer zum ersten Mal vorführen. Er war auch ein unglaublich großzügiger Komponist, der natürlich in seinem Wissen um besonders das Instrument Geige auch immer wieder versucht hat, seine Geigerkollegen bis an die Grenze der Machbarkeit, der Spielbarkeit herauszufordern, aber auch unterschiedliche Denkansätze durchaus akzeptierte. Und das fand ich extrem großherzig. Er war in allem eben ganz und gar undogmatisch und sehr der Zusammenarbeit verpflichtet, dem Hineinhorchen ins Orchester und dann auch wirklich das Aufnehmen, was ein Orchester in a given moment in der Lage war, seiner Musik hinzuzufügen.
2018 wurde als Hommage zu Pendereckis 85. Geburtstag von der Deutschen Grammophon ein Doppelalbum produziert. Ja. Sie, Frau Mutter, sind darauf mal solistisch, mal in Begleitung von Kollegen zu hören. Penderecki hat Ihnen sein Violinkonzert Nummer 2 gewidmet. Ja. Was bedeutet Ihnen dieses Werk?
Also ich habe das Werk 1995 uraufgeführt, wenige Wochen vor dem Tod meines Mannes. Und das war wirklich eine Lebensrettung, das Werk für mich, in einer Zeit, in der die Metamorphose durch diesen schrecklichen Lungenkrebs begann. Die Musik Pendereckis hat dadurch natürlich besonders dieses zweite Violinkonzert mit Metamorphosen in meinem Leben einen ganz besonderen, auch sehr persönlichen Stellenwert. Es war mir ein großes Anliegen und Bedürfnis, ihn 2018 um den Globus zu feiern. Und dieses Jahr hatte ich ganz der Musik Penderecki gewidmet und 2/3 meiner Programme in seinem großen Geburtstagsjahr zum 85. beinhalteten Musik von ihm. Und ich glaube, das zeigt, wie sehr ich mich in seiner Schuld fühlte, in seiner Schuld, weil er meinem Leben so viel geschenkt hat als Zuhörer, aber besonders eben auch als Geiger. Er hat ja 2. Sonate für mich geschrieben. Er hat La Folia, ein gewaltiges Solowerk für Geige mir gewidmet. Und nun sollte eben auch dieses Concerto Grosso noch entstehen. Seine Werke sind so in Abständen von 4, 5 Jahren immer wieder in meinem Leben in Neuerscheinungen zutage getreten. Und sein Tod ist ein großer, großer Verlust für mich als Musiker und als Mensch, weil ich mich ihm seit 1984 so tief verbunden fühlte und weil die Komposition, die er für mich geschrieben hat, in mir immer wieder Erschütterungen auslösen, die mich vielleicht auch zu einem sensibleren Menschen gemacht haben und somit vielleicht am Ende des Tages auch zu einer besseren Mutter. Ich weiß es nicht, ich kann es nur hoffen.
Ich bedanke mich herzlich dafür, dass Sie, Frau Mutter, Ihre Erinnerung an Krzysztof Penderecki mit uns geteilt haben.
Sehr gerne. Ich hoffe, Sie spielen viel seiner Musik.
Das machen wir jetzt sofort. Wir spielen einen Ausschnitt aus dem Violinkonzert Nummer 2, das Krzysztof Penderecki für Anne-Sophie Mutter geschrieben hat, in einer Aufnahme mit dem London Symphony Orchestra, dirigiert von Krzysztof Penderecki. Anne-Sophie Mutter spielte das ihr von Krzysztof Penderecki gewidmete Violinkonzert Nummer 2. Der polnische Präsident Andrzej Duda erinnerte heute an den Weltrang des Komponisten und daran, dass bei den Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges im vorigen September Pendereckis polnisches Requiem aufgeführt wurde. Mehr zur politischen Haltung des mit 86 Jahren Verstorbenen von Florian Kellermann.
Krzysztof Penderecki feierte große internationale Erfolge. Trotzdem sei er der polnischen Gesellschaft immer verbunden geblieben, auch in der schweren kommunistischen Zeit, sagte der Krakauer Dirigent Jurek Dybau dem Radiosender Talk FM. Er hätte sich damals problemlos in einem westlichen Land niederlassen können, etwa in den 1980er Jahren in Deutschland, wo er sehr geschätzt wurde und wo er so sicher noch mehr Ruhm geerntet hätte. Aber er hat sich entschieden, in Wusławice zu wohnen und zu schaffen, in einem alten Gutshaus bei Krakau. Dort hat er dann auch ein Ausbildungszentrum aufgebaut. Penderecki wollte seine Musik im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung verstanden wissen. Das machte er immer wieder deutlich. So war es kein Zufall, dass sich 1980 Lech Wałęsa an ihn wandte. Wałęsa war der Kopf der unabhängigen Gewerkschaft Solidarność, der mit Abstand größten Oppositionsbewegung im kommunistischen Ostblock. Er hatte den Machthabern die Zusage abgerungen, dass in Danzig ein Denkmal entsteht für die Arbeiter, die dort 10 Jahre zuvor bei einem Aufstand erschossen wurden. Penderecki sollte die Musik zur Einweihungsfeier schreiben. So entstand seine Lacrimosa, ein Werk, das er später zu einem von ihm sogenannten polnischen Requiem ausbaute. Für ihn eine Auseinandersetzung mit der polnischen Geschichte insgesamt, sagte der Komponist im öffentlichen polnischen Radio. Wenn ich als Junge den Krieg nicht erlebt hätte, hätte ich das Requiem nicht schreiben können. Der Krieg war blutig für unsere Familie. Mehrere Verwandte von mir wurden umgebracht. So ist eine Musik entstanden, die das Herz ergreift, die einen aber auch bei der Gurgel packt. Deutlich erkennbar ist der gesellschaftliche Kontext auch in Pendereckis Oper »Die schwarze Maske« von 1986. Sie zeichnet das Bild einer tief zerrütteten, nur oberflächlich toleranten Gesellschaft, die auf eine Katastrophe zusteuert. Auch nach der demokratischen Wende hielt Penderecki mit seiner politischen Haltung nicht hinterm Berg. Zuletzt kritisierte er die rechtskonservative Regierungspartei PiS scharf. In einem Interview mit der Zeitung Gazeta Wyborcza warf er der PiS vor, ein autoritäres Regime anzustreben. Die Berichterstattung der öffentlichen Medien, die unter der Kontrolle der PiS sind, verglich er mit der Propaganda im kommunistischen Polen. Umgekehrt kam aus PiS-nahen Kreisen vor wenigen Jahren der Vorwurf, Penderecki habe im kommunistischen Polen mit dem Geheimdienst SB zusammengearbeitet. Der Komponist widersprach. Er verteidigte auch Lech Wałęsa gegen ähnlich gelagerte Angriffe aus dem Peace-Lager.
Wie Krzysztof Penderecki selbst über sich und seine Musik dachte, das können Sie morgen Vormittag, am Montagvormittag nach 11 Uhr im Programm von Deutschlandfunk Kultur hören. Wir senden ein längeres Gespräch. Viele Theater setzen zurzeit notgedrungen auf Streaming-Angebote. Größere Häuser greifen auf ihre Archive zurück und zeigen Inszenierungen, die Bühnengeschichte geschrieben haben. Kleinere Theater gehen dazu über, Räume in Filmstudios zu verwandeln, in denen Ensemblemitglieder dann Lesungen aufnehmen, einzeln versteht sich. Lange Zeit war die Branche dem Digitalen eher verschlossen. Das ändert sich nun rasant schnell. Einige Theaterkünstler suchen indes nach ambitionierteren Formen. Tom Mustroff erfuhr, dass die Transformation ins Digitale und Virtuelle aber kein hindernisfreier Lauf ist.
17:22 Uhr.
Ja, Eichhorn.
Ja, Stamme.
Ja, es gibt schon die ersten Anfragen, was mit dem Alex los ist bei mir. Hast du irgendwelche Informationen?
Ich kann dir nicht sagen, wie viele Leute da rumrennen.
Ja.
Was hier klingt wie ein Gespräch aus dem Covid-19-Kontrollzentrum, ist tatsächlich ein Mitschnitt aus der Telefonzentrale des Ministeriums für Stadtsicherheit vom Oktober 1989. Er ist Teil eines Theaterprojekts des Regiekollektivs Rimini-Protokoll.
50 Akten Kilometer ist tatsächlich das einzige Theaterstück wahrscheinlich fast, was man jetzt ganz legal und ungefährlich besuchen gehen kann.
Meint Stefan Kegi, Mitglied von Rimini Protokoll. 50 Akten Kilometer bietet einen Audiowalk durch Berlin an. Man begreift dabei, wie das Überwachungssystem der Staatssicherheit funktionierte. An bestimmten Orten im Stadtraum ertönen Stimmen von Menschen, die erzählen, wie sie bespitzelt wurden. Das Stück wurde vor 9 Jahren realisiert. Es passte aber perfekt in die Gegenwart. Fieberhaft suchen Theaterleute, denen in der Corona-Krise der Arbeitsraum abhanden gekommen ist, nach Auswegen. Die Kommunikation zwischen Schauspielern, Regie und Dramaturgie muss anders organisiert werden. Statt zu Hauptproben und Dramaturgiesitzungen verabredet man sich nun zu Videokonferenzen auf Skype und Zoom. Versiertere Nutzer greifen auf Discord zurück, eine Chatplattform der Videospiel-Community. Friedrich Kirschner, Professor für digitale Medien an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch.
Discord haben wir jetzt eben auch für die ganze Hochschule eingerichtet und haben versucht, so ein bisschen das Gebäude nachzubauen. Also es gibt so einen offenen Mensa-Kanal, wo alle, die ein Headset haben, können da reingehen. Und dann können auch tatsächlich alle, die da drin sind, miteinander reden, also auch bis zu 50 Leute oder so.
Ein weiterer Vorteil von Discord ist, dass man nicht permanent online sein muss, sondern den Stand der Diskussion auch später nachlesen kann. Aus den Videokonferenzen entwickeln sich auch erste performative Ansätze. Stefan Kegi führte letzte Woche an der Schweizer Theaterhochschule Manufaktur einen Workshop mit Hilfe der Videoplattform Zoom durch.
In diesem Workshop hat mich sehr direkt interessiert, können wir denn irgendetwas von dieser Sinnlichkeit, von diesem Zusammensein, auch das eben Postdramatische, was nicht am Wort hängt, sondern was mit Räumen zu tun hat, was mit Gerüchen, mit Interaktion zu tun hat, können wir davon etwas in dieser Live-Situation, mit der wir jetzt so viele unserer Arbeitsbesprechungen dann oft sehr unsinnlich führen, doch vermitteln.
Man zeigte sich gegenseitig die Bücher, die man zuletzt gelesen hatte. Auch gemeinsames Händewaschen stand auf dem Programm. Es war wie in einer Cyberbar, in der man auf seiner Couch sitzt, mit einem Drink in der Hand und anderen zuprostet, die ebenfalls in ihrer Wohnung sitzen und zugeschaltet sind. Gleich in den virtuellen, also nur von Avataren bevölkerten Raum, gehen die Cyberräuber. Marcel Karnapke.
Wir digitalisieren ganze Bühnen, ganze Gebäude. Wir digitalisieren aber auch die menschliche Ausdruckskraft in Form von Körper, in Form von Gesicht, Mimik, Gestik und Sprache. Das Spannendste dabei ist, dass manches von dem, fast schon alles, auch in Echtzeit passieren kann.
Theater im virtuellen Raum ist also machbar. Allerdings kann selbst an dessen Eintrittspforten Covid-19 Verunsicherung auslösen.
Und eine Inszenierung, die davon lebt, dass ich eine VR-Brille mir auf den Kopf setze, die im Zweifel eine Minute vorher jemand anders auf dem Kopf hatte, ist natürlich im Moment vollständig unvorstellbar.
Meint Björn Längers von den Cyberräubern. Die Brillen könnten allerdings auch in Sterilisatoren mit UV-Licht von potenziellem Virenbefall befreit werden, wirft Kompagnon Karnapke ein. Er würde solche UV-Öfen sogar selber entwickeln. Es gibt aber auch noch andere Hürden bei der Technologisierung des Theaters. Max Schumacher, Regisseur der Gruppe Posttheater.
Wir bei Posttheater entwickeln keine besonderen neuen Virtual Tools oder digitalen Theatermöglichkeiten, weil es keine Bezahlmodelle dafür gibt.
Genau. Wie kann sich eine freie Gruppe diese Entwicklungsarbeit leisten, wenn die Inhalte dann frei zugänglich sind? Die Cyberräuber sind gegenwärtig durch eine Doppelpassförderung mit dem Theater Karlsruhe finanziell etwas besser abgesichert. Ihre für den 9. April geplante, jetzt aber auf ein unbestimmtes Datum verschobene Premiere von Cyberballett wollen sie komplett in den virtuellen Raum verlagern.
Am besten funktioniert das sicherlich, wenn man eine eigene VR-Brille hat. Dann kann man sich quasi einwählen und in diesem virtuellen Raum dann einfach wirklich auch anwesend sein mit einem eigenen Avatar und interagieren auch mit den Inhalten, die wir dort zur Verfügung stellen.
Die Story ist, dass eine künstliche Intelligenz, die gern tanzen will, sich einen Körper sucht. Die Avatare der Zuschauer sollen im virtuellen Raum selbst mittanzen können. Leibliche Interaktion im Cyberspace.
Das Cyberballett soll im April online gehen. Der israelische Komponist, Bandleader und Bassist Micha Kaplan hat die Musik dazu komponiert. Wer sich für die App zu 50 Aktenkilometer interessiert, man kann sie auf der Webseite von Rimini Protokoll herunterladen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Frederik Würwig.
Der Schriftsteller und Übersetzer Clemens J. Setz wird mit dem Kleist-Preis 2020 geehrt. Die Verleihung soll am 22. November 2020 im Deutschen Theater Berlin stattfinden, teilte die Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft mit. Clemens J. Setz sei ein literarischer Extremist im besten Sinne, ein Erzähler und Dramatiker, der seine Leser mit anarchischer Fantasie und maliziöser Fröhlichkeit stets aufs Neue verblüfft, heißt es in der Begründung. Die österreichische Literaturwissenschaftlerin und Kritikerin Daniela Striegel hat als Vertrauensperson der Jury Clemens J. Setz in alleiniger Verantwortung zum Preisträger bestimmt. Die Grabungen in der rund 4000 Jahre alten Siedlung am Ringheiligtum bei Pömmelte in Sachsen-Anhalt starten am 1. April. Man hoffe, bis zum September die komplette Siedlung auszugraben, sagte die Archäologin am Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas der Universität Halle, Knoll, gegenüber der deutschen Presseagentur. Die Archäologen gehen davon aus, dass in der Siedlung aus der frühen Bronzezeit die Menschen der berühmten Himmelsscheibe von Nebra lebten. Geplant sei, auf rund 29.000 Quadratmetern zu graben. Außerdem soll eine weitere Siedlung neben dem Ringheiligtum untersucht werden. Die Kabarettistin Luise Kinseher freut sich schon auf den Austausch mit anderen Künstlern nach der Corona-Krise. Sie sei gespannt, welche neuen Ideen und Innovationen Theater, Oper und Musik hervorbringen würden, sagte sie der Süddeutschen Zeitung. Noch nie hätten die Künstler so viel Zeit für die Kunst gehabt wie jetzt. Sie hoffe nur, dass die kulturellen Institutionen diese Krise überlebten. Was derzeit die Lebensmittelgeschäfte seien, würden danach die Theater- und Konzertsäle sein. Kinseher sagte, sie hoffe und sehe auch schon Anzeichen dafür, dass nach der Krise die Welt eine andere sein werde. Wir haben jetzt die Aufgabe zu erkennen, was das Wesentliche des Lebens ist, so Kinseher. Mit Schutzkleidung für das Gesundheitswesen will die Stiftung Preußischer Kulturbesitz den Kampf gegen das Coronavirus unterstützen. Dafür stellte die Stiftung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung größere Mengen Schutzkleidung und andere Materialien zur Verfügung, teilte die Einrichtung mit. Übergeben wurden mehrere tausend Handschuhe, Schutzanzüge, Atemschutzmasken, Hauben und Überschuhe sowie Alkohol- und Desinfektionsmittel. Die Materialien aus Beständen der staatlichen Museen und der Staatsbibliothek Berlin schützen sonst Restauratorinnen und Restauratoren bei ihrer Arbeit mit gefährlichen Stoffen.
Fazit:
Was mich tröstet.
Ich bin Matthias Lilienthal und bin Intendant der Münchner Kammerspiele. In München ist die Krise relativ schlimm. weil hier ist Mailand sehr viel näher als Frankfurt oder Berlin und dadurch sind viele Menschen infiziert. Ich jage von Zoom-Konferenz zu Zoom-Konferenz und zwischendurch habe ich aber meine dreijährige Tochter und wir wohnen direkt an einem alten, 250 Jahre alten Friedhof, der aber jetzt nur noch ein Denkmal ist. Im Moment gehen die Eltern dort mit ihren Kindern spielen und man hört die explodierende Natur, die Vögel und ist in einem ganz unwirklichen Paradies. Und dieses Paradies, auch wenn dem schon der Untergang eingeschrieben ist, stellt eine Gegenwelt zu der Verunsicherung durch die Krise dar. Und es ist wie eine Utopie, die dann den Sinn neu stiftet. Und das ist das, was mich immer wieder tröstet und dann auch immer wieder die Kraft gibt, das ganze Theater ins Internet zu verlegen, die Inszenierungen zu zeigen, einen Plan nach dem anderen zu machen, wann wir die Inszenierung vielleicht rausbringen können, auch wenn man weiß, dass das Ende der Intendanz ist, dass das vielleicht alles für den Papierkorb ist. Aber diesen Moment in der Sonne mit meiner Tochter rennt um die Gräber und dass das ganz viele andere Eltern an anderen Ecken des Friedhofs tun, gibt mir einen Moment von einer anderen Transzendenz.
Matthias Lilienthal, der die Münchner Kammerspiele leitet, über das, was ihn in der Krise über den Tag hinausblicken lässt. Morgen hören Sie von Axel Othmar, Theaterarzt in Hamburg, worauf er vertraut. Der Straßenname prägte sich schnell ein, die Serie wurde Kult. Am 8. Dezember 1985 ging die Lindenstraße, über die in diesen Tagen viel geredet wird, an den Start. Heute, nach über 34 Jahren, lief die letzte Folge. Welche Botschaften diese parat hielt, darüber sprechen wir gleich mit der Fernsehkritikerin Claudia Wick. Vorab hält Yeshim Alioğlu Rückschau auf die vermeintlichen Skandale und aufsehenerregenden Themen der Lindenstraße.
Schon die ersten Sekunden der Titelmelodie versprechen, hier kann es dramatisch werden. Und tatsächlich, in der Lindenstraße, Haus Nummer 3, spielten sich seit der ersten Folge 1985 so einige Dramen, Skandale und unerhörte Szenen ab. Alles integriert in das ganz normale Leben, fernab von Dallas und Denver-Clan, erzählt Schauspielerin Irene Fischer, die seit 1987 die Rolle der Anna Ziegler verkörpert und seit 1999 auch Drehbücher für die Serie schreibt.
Wir bilden den Alltag ab. Wir werden dicker mit dem Alter oder wir kriegen halt Falten. Und es ist einfach eine gewisse Art von Normalität, die natürlich soapmäßig ein bisschen aufgepeppt ist. Und das war was Neues im Fernsehen tatsächlich.
Seriengründer Hans-Werner Geißendörfer hatte etwas Neues ins deutsche Fernsehen gebracht. Er war froh über den abendlichen Sendeplatz und wollte diesen so gut wie möglich nutzen.
Das war mir klar, wenn ich so ein Glück habe, jeden Sonntag eine halbe Stunde was erzählen zu können, dann kümmere ich mich natürlich um die wirklich brennenden Themen dieses Landes. Und Ausländerfeindlichkeit war angesagt, genau wie heute.
1992 lässt er Serienfigur Klaus Beimer in die rechte Szene abrutschen. Damit war die Lindenstraße am Puls der Zeit, erinnert sich Schauspieler Moritz Sachs.
Also die Zeiten, der Klaus als junger Neonazi etabliert wurde in der Lindenstraße, war natürlich ein typisches Beispiel für Zeitgeist, genau getroffen. Zwei Jahre vorher geplant, halbes Jahr vorher gedreht und kaum kamen Mölln, Solingen, Hoyerswerda, Rostock um die Ecke. Bums, waren wir mit der Lindenstraße genau auf dem Thema.
Angst oder Scheu vor Tabuthemen hatte die Lindenstraße nie, wie 1986 das Coming-out der Figur Carsten Flöter. Vier Jahre später dann der legendäre Kuss zwischen zwei Männern, der als erster Schwulenkuss in einer deutschen Serie in die Fernsehgeschichte eingeht. Ein Skandal damals und für das bayerische Fernsehen einfach zu viel, denn in der Wiederholung wurde der Kuss rausgeschnitten.
Wenn wir Homosexualität sehr fröhlich und sehr natürlich auftreten haben lassen, dann habe ich das gemacht, weil ich die jungen Leute vor allem und auch die Eltern von jungen Homosexuellen ermutigen wollte, zu ihrer sexuellen Haltung zu stehen und zu zeigen, dass Liebe keine Grenzen hat.
Das nächste heikle Thema folgt: AIDS. AIDS ist 1987 Wort des Jahres und die Kampagne Gib AIDS keine Chance startet. Ein Jahr später erklärt die WHO den 1. Dezember zum Welt-AIDS-Tag. Und mittendrin, im September 1988, reagiert die Lindenstraße.
Jetzt kannst du dich scheiden lassen, dann hast du zwei Kinder ohne Vater.
Ich bin nicht schwanger.
Du hast aber Glück gehabt, weil ich habe nämlich den AIDS-Virus.
Benno Zimmermann ist der erste AIDS-Kranke in einer deutschen Serie, der sich über eine Bluttransfusion infiziert hat. Wichtig hierbei für Geißendörfer, es ist niemand aus einer Randgruppe. In 34 Sendejahren wird auch gestorben und gemordet. Unvergessen skurril bleibt sicher der Mord an dem ehemaligen Pfarrer Matthias Steinbrück. 1995 erschlägt die damals 13-jährige Lisa ihn mit der Bratpfanne, weil er ihren Freund Olli angreift. Daraufhin legt das Paar ihn auf die Gleise und lässt es wie einen Suizid aussehen. 21 Kinder werden in der Lindenstraße geboren, darunter ein ganz besonderes, Martin Ziegler. Im Dezember 1998, noch während der Schwangerschaft, sind die Eltern Anna Ziegler und Hans Beimer sehr verunsichert.
Es kann sein, dass wir ein behindertes Kind kriegen. Down-Syndrom, hat der Arzt gesagt. Ich kannte es bis jetzt nur als Mongolismus.
Sag, dass das nicht wahr ist.
Bei diesem Thema wurde darüber aufgeklärt, dass die Behinderung Down-Syndrom heißt und nicht Mongolismus. Mit der Folge 1480 vom 11. Mai 2014 kommt die Lindenstraße in die Schlagzeilen. Klaus Beimer wird von seiner Ex-Freundin gefesselt und vergewaltigt.
Entspann dich, Klaus. Denk daran, wie schön es damals war. Ja.
Eine unerträgliche Szene, die dazu führt, dass diverse Tageszeitungen und Zeitschriften darüber berichten. Mit ihren Geschichten hat die Serie auch in den letzten Monaten eine fiktive, aber realitätsnahe Parallelwelt geschaffen, so Götz Schmedes, verantwortlicher Redakteur der Lindenstraße.
Gentrifizierung, die Schwierigkeit der Armut und dem Leben auf der Straße zu entrinnen, sind zwei sehr aktuelle Themen. Und außerdem haben wir vor nicht langer Zeit erst einen Strang abgeschlossen zum Thema Hebephilie/Pädophilie.
Kaum ein Thema, das es nicht in die Lindenstraße geschafft hat. Ein geplanter Moscheebau wird 2014 zum dramatischen Cliffhanger.
Wir danken Ihnen noch einmal ganz herzlich, dass Sie so ein passendes Grundstück für unsere Moschee gefunden haben. Moschee.
Die wollen in der Lindenstraße eine Moschee bauen?
Zum Moscheebau kommt es in der Lindenstraße nie, obwohl es thematisch gar nicht so absurd gewesen wäre. Denn kulturelle Vielfalt war von Anfang an zentral für die Lindenstraße, sagt Hermes Rodolides, der seit der ersten Folge dabei ist und Vassili Sarikakis, den Besitzer des griechischen Restaurants Akropolis, spielt.
So eine multikulturelle Gemeinschaft, Wohngemeinschaft, also die Lindenstraße ist fast wie eine Wohngemeinschaft, überhaupt die ganze Straße.
Die Lindenstraße, eine Multikulti-Nachbarschaft, die heute zum letzten Mal über den Bildschirm gelaufen ist.
Nach 1758 Folgen war heute Schluss. Herwig Fischer, der die letzten 20 Jahre bei der Lindenstraße Regie führte, sagte, dass das letzte Drehbuch das Projekt natürlich würdig abrunden werde und die Zuschauer sich auf ein schönes Ende freuen könnten. Eines, das dem alltäglichen Charakter der Serie entspräche. Claudia Wick ist Journalistin und leitet den Fernsehbereich der Deutschen Kinemathek in Berlin. Jetzt ist sie bei uns. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die letzte Folge der Lindenstraße hieß Auf Wiedersehen. Wie wurde der Abschied gestaltet?
Ja, ich habe natürlich auch darauf hingefiebert, weil ich mich gefragt habe, wie kann man so eine Endlosserie würdig eigentlich beenden? Und habe an mir selber gemerkt, dass ich eigentlich nach diesen vielen Jahren immer dachte, wo ist der Cliffhanger? Was kommt jetzt noch? Und wo kommt es auf ein Ende? Und sie haben es aber natürlich, also ich habe es beim Gucken dann selber mir klar gemacht, sie haben alle Geschichten geschlossen und Mama Beimer hat ihren 80. Geburtstag gefeiert. Sie hat sich noch versöhnt mit ihrer Erzfeindin. Alle haben sozusagen ihre Geschichten nochmal anklingen lassen können, wie bei so einem Musikstück, wo eben dann im großen Finale nochmal alle schöne, die ganzen Töne in Dur stattfinden.
Das Lindenstraßenprojekt hat ja, wenn man das zusammenschaut, doch irgendwie auch einen sozialpolitischen Auftrag gehabt. Gab es denn irgendeine Problemstellung, mit der man zum Schluss dann doch nochmal an die Öffentlichkeit gegangen ist, trotz all der Schlüsse, die gefunden wurden?
Also die letzte Geschichte, die so erzählt worden ist, die hatte sich ja nochmal eine große Brisanz. Da gibt es eine Figur, Konstantin, der feststellt, dass er junge Mädchen liebt und der damit nicht klarkommt, weil die Gesellschaft damit auch nicht klarkommt und er nicht weiß, wie er darauf reagieren soll. Das ist aber schon ein paar Folgen her. Man hat dann am Ende nochmal so richtig Gas gegeben, aber eben nicht in der letzten, sondern in denen davor. laufenden Folgen. Frau Beimer ist zum Beispiel ins Koma verfallen und hat nochmal ihre beiden verstorbenen Ehemänner getroffen. Also da sind nochmal Schauspieler auf die Bühne gegangen, die eigentlich schon abgespielt hatten. Dann habe ich gerade schon gesagt, die große Versöhnung mit ihrer Erzfeindin Anna Ziegler haben wir heute nochmal gesehen. Und so haben die Fans nochmal viele schöne Geschichten gehabt. Und die Folge, die ich muss jetzt mal kurz für die Fans auch mal anklingen lassen. In der Folge davor hat Anna Ziegler nochmal wieder im Verdacht gestanden, einen Mann eine Treppe runtergestupst zu haben. Und dann sagt eben ihre Erzfeindin, hast du schon wieder geschubst? Das ist so etwas, wo dann Fans wirklich sich drüber freuen. Das versteht, wer jetzt einsteigen würde, hätte es nicht mehr verstanden. Das alles war bis heute. Und deswegen habe ich mich auch gefragt, was kommt jetzt noch? Und dann kam eben nochmal die große Versöhnungsgeste. Und ich finde das eigentlich sehr souverän von allen Machern, dass sie nicht nochmal so auf die Tube gedrückt haben, sondern uns alle nochmal mitgenommen haben zu einem großen Versöhnungsfest.
Dass offenbar also jeder Anklang eines wehmütigen Tons vermieden wurde, das ist ja auch eine Leistung.
Genau, ich glaube, das ist eine sehr souveräne Leistung. Es hat natürlich eben für die Fans so kleine Geschichten gegeben, worüber man sich dann freut, wenn man die ganze Zeit mitgeschaut hat und was die anderen eben vielleicht auch nicht so nachvollziehen können. Aber es haben jetzt keine Geigen gespielt. Es war eigentlich sehr zurückgenommen und darin liegt ja manchmal überhaupt erst recht die Rührung, dass man dann merkt, so jetzt geht gleich Frau Beimer zu ihrem 80. Geburtstag, von dem folgenlang schon die Rede war, wie eben alte Damen ihre Geburtstage vorbereiten. Und sie geht durch die Tür und wir sehen das aber da nicht mehr. Das heißt, das Leben geht da weiter, aber nicht mehr für uns. Sehr schönes Bild, fand ich zum Schluss.
Die Lindenstraße hat zweifelsohne wirklich Fernsehgeschichte geschrieben. Hat sie denn auch einen Platz in der deutschen Kinemathek, wo Sie ja für den Bereich Fernsehen verantwortlich sind?
Also wir hatten das vorher schon uns diese Frage gestellt, noch bevor klar war, dass die Lindenstraße aufhört. Und ich habe gesagt, also natürlich ist das ein Stück Fernsehgeschichte, eine Endlosserie. Wir sammeln so beispielhaft und haben gesagt, das ist die Endlosserie überhaupt, weil es ja auch die erste fürs deutsche Fernsehen war. Dann kam diese Information, dass es jetzt eine geschlossene Sammlung wird. Und das hat uns erst recht dazu gebracht zu sagen, wir wollen es systematisch in dieses Museum überführen, nicht mit allen Folgen, aber mit bestimmten Kriterien, nach denen wir ausgesucht haben. Und da stand der Alltag eben auch sehr stark im Vordergrund.
Die Lindenstraße ist nach über 34 Jahren an ein Ende gekommen. Mit Claudia Weg, Fernsehkritikerin, habe ich über die allerletzte Folge geredet. Vielen Dank fürs Kommen. In der aktuellen Ausgabe der Zeit kann man ein Interview mit Uwe Timm lesen. Darin macht sich der Alt-68er für Utopien stark. Dass die sinnvoll und heutzutage überhaupt noch möglich seien, zeige das Beispiel von Greta Thunberg. Timm spekuliert, dass vielleicht auch irgendwann mal eine Rentnerin mit einem Schild vor dem Sozialamt sitze und daraus eine Bewegung entstehe, die die Ungleichheit in unserer Gesellschaft verringert. Der 30. März ist der Geburtstag des politisch wachgebliebenen Schriftstellers. Uwe Timm wird 80. Tobias Wenzel hat ihn vor einer Weile zum Spaziergang getroffen.
Also die Anlage, die Blumen, das ist ja, sieht aus wie Bundesgartenschau fast. Nicht?
Immer mal wieder besucht Uwe Timm den Bogenhausener Kirchhof in München. Hier würde er gerne selbst begraben werden, auch wenn er Zweifel hat, ob er, früher evangelisch, nun Agnostiker, überhaupt eine realistische Chance hat, auf diesem katholischen Kirchhof seine letzte Ruhe zu finden.
Hier ist der Erich Kästner und man muss sich dieses Grab ansehen. Es wuchert gerade so, nicht? Als ob er sich in Blumen verwandelt hätte.
Es kommt nicht von ungefähr, dass auch in Timms Büchern Friedhöfe präsent sind. Besonders in Rot und in Halbschatten, dem Roman über die Fliegerin Marga von Etzdorf, die sich das Leben nahm. Die ist auf dem Berliner Invalidenfriedhof begraben, dort, wo so viele Militärs, darunter der maßgebliche Mitorganisator des Holocausts, Reinhard Heydrich, an die beschämende deutsche Geschichte erinnern. Die Toten sind nicht so tot, wie wir glauben, sagt Timm, und er meint, die Toten begleiten uns in der Erinnerung, im Bewusstsein und in den Gefühlen. Der Tod ist ein Leitmotiv in den Büchern dieses herausragenden Autors und liebenswürdigen Menschen. Der Tod beschäftigt ihn schon seit seiner Kindheit, seit sein Bruder im Zweiten Weltkrieg starb.
Also es ist genau der Tote, der gar nicht tot war, nicht? Natürlich leiblich immer tot, nicht? Aber in der Präsenz hatte der eine enorme Macht geradezu. Nicht? Der saß also mit am Tisch, nicht, bei uns zu Hause, nicht, weil immer seiner gedacht wurde, über ihn geredet wurde, der mir auch als Vorbild vorgehalten wurde. Dieser Junge, der sich freiwillig zur SS gemeldet hat, dem beide Beine abgeschossen wurden, der dann starb. Das war für meine Mutter, glaube ich, eher so ein Moment der tiefen Trauer. Die konnte das auch so bewältigen, aber mein Vater hat das irgendwie so verklärt, nicht? Und das war etwas, was nicht gut war auch, nicht? Also, und was übertragen wurde dann auch auf mich in eine merkwürdige Weise.
Am Beispiel meines Bruders erschien 2003 und wurde zum Bestseller. Große Aufmerksamkeit erfuhr, auch durch die Verfilmung, seine Novelle »Die Entdeckung der Currywurst«, eine Liebesgeschichte aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in Hamburg. Eine Frau versteckt einen fahnenflüchtigen Bootsmann und verschweigt ihm das Kriegsende. Uwe Timm, der am 30. März 1940 in Hamburg geboren wurde, erlebte als Dreijähriger, wie sein Elternhaus ausgebombt wurde.
Ich habe so bestimmte Bilder ganz genau vor Augen, also beispielsweise so kleine Flämmchen in der Luft, die brannten und von denen man mir später sagte, das seien brennende Gardinenfetzen gewesen, die so aus den Fenstern gerissen worden waren.
Als junger Mann machte Timm eine Kürschnerlehre und übernahm das Pelzgeschäft seines Vaters. Später studierte er Philosophie und Germanistik in München und war aktiver Teil der 68er-Bewegung. Er beteiligte sich an der Besetzung der Universität und schrieb Agitprop-Gedichte. Heißer Sommer, sein Debütroman von 1974, spiegelt diese Zeit wider. Timm tauchte ein in Utopien, kämpfte für eine bessere Welt und glaubte eine Zeit lang, sie durch den Marxismus erlangen zu können.
Was gab es nicht alles? Revolutionäre Apotheker und revolutionäre Maschinenbau. Das hört sich heute komisch an. War aber ganz toll, nicht? Dass die Leute überlegten, nach welchen Bedürfnissen arbeitet man, verkauft man Psychopharmaka. Aber es hatte plötzlich verloren, diese Unmittelbarkeit, und das ging bis in die Sprache rein. Also diese theoretische Sprache war völlig leer geworden.
Die Sprache des Autors Uwe Timm wirkt, genau wie er selbst, unprätentiös und einfühlsam. Timm ist, das merkt man seinen Büchern an, ein genauer Beobachter und guter Zuhörer. Jemand, der nicht nur auf das Leben neugierig ist, sondern, wie er betont, sogar auf sein eigenes Sterben. Der Roman Rot, ein Meisterwerk, das alle großen Themen dieses Autors vereint, die Schattenseite der deutschen Geschichte, die 68er-Bewegung, den Verlust wie die Notwendigkeit von Utopien, die Liebe und den Tod, hat ausgerechnet einen Beerdigungsredner als Hauptfigur.
Das fand ich einfach einen hochinteressanten Beruf. Diese Vorstellung, dass man über Tote redet, die jetzt nicht glauben, dass es ein Nachleben gibt und jetzt darüber etwas sagen muss, wie dieses Leben gelebt ist, ist eine ähnliche Situation, vor der auch der Schriftsteller steht, wenn er Romane schreibt, die sich mit Menschen beschäftigen und nicht irgendwie was nur zusammenmontiert.
Sagt der exzellente Beobachter und Zuhörer Uwe Timm. Er feiert an diesem Montag seinen 80. Geburtstag. Was in den Feuilletons vom 30. März verhandelt wird, das weiß Klaus Pukatzki.
Kultur ist Ausdruck von Humanität. Das lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Gerade die Kultur behauptet in der Krise ihren existenziellen Stellenwert, sagt Kulturstaatsministerin Monika Grütters im Interview. In Zeiten von Corona können aber auch Existenzen in der Kultur vernichtet werden. Der normale Künstler ist ein Freiberufler, der finanziell abhängig ist von Engagements, und von denen bleibt jetzt kaum eines übrig. Wie viele Kultur- und Kreativschaffende betroffen sind, zeigen die Zahlen aus der Branche. 256.000 Unternehmen, 1,2 Millionen Kernbeschäftigte, erläutert Monika Grütters jetzt die Dimensionen. Eine Soforthilfe in Höhe von 50 Milliarden Euro für Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige soll helfen. Sänger, Musiker, Maler oder Tänzer können jetzt einfacher an eine Grundsicherung kommen. Da reicht eine Selbstauskunft, dass keine erheblichen Vermögenswerte im Hintergrund schlummern. Dieser Auskunft vertraut der Staat. Und wir vertrauen dann jetzt erst einmal dem Staat. In Krisenzeiten lernt der Mensch, ermutigt uns die Tageszeitung Taz. Ob die Corona-Krise den Neoliberalismus gekillt haben mag, wie jetzt überall gejubelt wird, wird sich zeigen, meint Ingo Arendt. Unübersehbar hat sie deutlich gemacht, dass Solidarität heute etwas ist, worauf alle angewiesen sind. Und dabei geht es natürlich nicht nur um solidarische Hilfe des Staates, dabei geht es um Solidarität unter Nachbarn, wenn da jemand zu alt und zu schwach zum Einkaufen ist. Die Veränderungen, die wir erleben, sind dramatisch, steht in der Süddeutschen Zeitung. Doch diese Dramatik breitet sich nicht ungefiltert im Alltag aus, schreibt die Soziologin Theresa Coloma-Beck. Insbesondere, wo Menschen Verantwortung für andere tragen, entwickelt sich oft rasch ein Gefühl dafür, dass es der Verunsicherung etwas entgegenzusetzen gilt. Und das kann die Verantwortung für die Nachbarn sein, das kann überraschende Kreativität sein, wenn es um unseren Beruf geht. 68 Angestellte des ORF wohnen aktuell in den Redaktionsräumen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich, erfahren wir aus der Taz. So soll auch in Zeiten von Corona der Sendebetrieb aufrechterhalten werden können. Und endlich einmal können wir über das Internet fast nur glücklich sein. In den vergangenen 2 Wochen sind Streaming-Angebote in einer Fülle aus dem Boden geschossen, die fast schon so unüberschaubar ist wie davor die Zahl der Konzerte und Opernaufführungen, heißt es in der Süddeutschen. Viele Opernhäuser und Konzertsäle haben ihre Archive geöffnet und machen ungeahnte Raritäten zugänglich, zieht Michael Stallknecht eine erste Bilanz. Viele Musiker streamen auch einfach selbst von daheim in die sozialen Netzwerke. Zum gesunden Geist passt ein gesunder Körper. Überall gibt es Grundschulkids, die spielerische Übungen machen wollen, sagt Henning Harnisch, oder Teenies, die gerne Yoga machen wollen. Und so bietet der Basketballclub Alba Berlin YouTube-Clips für den Wohnzimmersport vor dem Bildschirm. Wir geben in den Videos Bewegungstipps. Zugleich wollen wir Wissen über den eigenen Körper und Schulwissen vermitteln, erzählt Alba-Vizepräsident Henning Harnisch im Interview der Taz. Unsere Vereinstrainer unterrichten in den Bildungseinrichtungen mit den Sportlehrern und Erziehern zusammen. Die Inhalte vermitteln wir nun eben digital. Und das mit bis zu 1,3 Millionen Klicks. Hilfreich nicht nur für Kids und Teenies, sondern auch für ihre Eltern und Großeltern und Nachbarn.
Klaus Pukatzki hat die Presse vom 30. März für Fazit gelesen. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.